Namaste, liebe Mama, wie schön, dass du hier bist. Mein Name ist Sabrina, Mama und Yogini mit Herz rund um Schwangerschaft, Geburt und das Mama-Sein. Hier bekommst du jeden Montag eine neue Meditation, die dich in dieser aufregenden Zeit begleitet, sodass du sie ganz bewusst und entspannt genießen kannst. Mehr von mir, alle Yoga- und Meditationskurse, sowohl online als auch im großartigen Ruhrgebiet, findest du unter www.mamanamaste.de. Hallo du Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bzw. explizit einem neuen Geburtsbericht. Heute berichtet die liebe Becky über die Geburt ihrer Tochter. Zuallererst möchte ich einmal sagen, ich habe ja im letzten Jahr tatsächlich, ich glaube einmal im Monat einen neuen Geburtsbericht eröffnet, hatte quasi wie so ein Special daraus gemacht, weil sich so viele Frauen bei mir gemeldet haben, die sich bereit erklärt haben, in diesem Podcast hier über ihre Geburt zu berichten. Ja, weil ich das aber nicht überhand nehmen lassen wollte sozusagen, habe ich erstmal eine Pause gemacht und hatte letztens nochmal eine Instagram-Story gemacht. Habt ihr Bock auf noch mehr Geburtsberichte? Ich tatsächlich kann so aus meiner Perspektive sagen, ich habe sie in meiner Schwangerschaft, vor allen Dingen in der ersten, als so, so wertvoll empfunden, einfach mich zu informieren. Und ich fand es auch einfach irgendwie total schön zuzuhören und habe dadurch so ein positives Bild über Geburt gewonnen. Das heißt, ich konnte gar nicht genug Geburtsberichte kriegen, aber das ist natürlich nur meine Sichtweise. Deswegen interessiert mich total, was ihr gerne hier in dem Podcast auch noch mehr hättet. Schreibt total gerne in die Kommentare, sollen es noch mehr Geburtsberichte sein. Als ich die Story gemacht habe, haben sich schon wieder so viele Frauen gemeldet. Also ich kann noch mehr teilen. Ich versuche natürlich hier im Podcast so eine möglichst, ja, ein möglichst diverses Bild von Geburt abzubilden, nicht nur die perfekte vorzeigbare Hausgeburt, sondern die total vielen unterschiedlichen Möglichkeiten von Geburt, die natürlich alle wertvoll sind und ihre Daseinsberechtigung haben. So unter anderem jetzt hier auch diese Geburt von Becky, die einfach über 3 Tage Einleitung bedeutet hat und ja zum Start bzw. in der Schwangerschaft auch alles nicht ganz komplikationslos war. Und letztendlich fand ich es total schön, dieses Gespräch mit Becky zu sehen oder zu hören, wie toll sie einfach mit ihrer Geburt war, ist, jetzt vor allen Dingen auch im Nachgang, und wie schön gelassen sie das alles so beschreibt, wo jemand von außen vielleicht draufblicken würde mit so einer wertenden Perspektive und sagen würde, boah, ist ja schon ganz schön krass und muss doch alles super anstrengend gewesen sein. Und ich habe bei Becky einfach nur rausgehört, dass sie da total in sich ruht, was ich nochmal doppelt und dreifach spannend finde, weil vielleicht so als kleinen Background. Becky ist auch Yoga-Lehrerin und gerade da, wenn ich so auch wieder aus meiner eigenen Sichtweise denke, ich hatte halt so einen krass hohen Anspruch an mich und Geburt und hatte die ganze Zeit wie so einen kleinen Leistungsdruck im Hintergrund, dass ich mir gedacht habe, boah, ich bin noch so mental gefestigt, vorbereitet, ich bin körperlich so krass vorbereitet durch den Yoga, das muss doch hier laufen, und hatte natürlich dann so ein bisschen so diese Angst durch den Anspruch, den ich da an mich selbst gestellt habe. Ja, hey, wenn das bei mir nicht läuft, wie kacke sieht denn das dann aus? Und gerade da finde ich das jetzt total schön von Becky zu hören, dass es halt nicht irgendwie so vorzeigbar nach Plan läuft und man da auch als Yoga-Lehrerin mit einem Anspruch an sich selbst voll verbunden mit sich sein kann. Und das habe ich so sehr bei ihr rausgespürt. Genau. Und dann vielleicht noch so ein kleiner Sidetrack. Tatsächlich hat Becky mich, meinen Podcast, in ihrer Schwangerschaft gefunden. Dann haben wir festgestellt, dass wir aus derselben Stadt kommen, beziehungsweise in derselben Stadt leben. Dann war sie auch bei einer Präsenzveranstaltung von mir vor der Geburt und wir sind connected geblieben. Und mittlerweile freue ich mich so, so sehr, dass sie in meinem Studio einfach wunderschön Yoga unterrichtet, jetzt wo ihr Baby geboren ist. Also falls du aus der Nähe kommst, hier Becky kennengelernt hast, geh unbedingt in eine Klasse von ihr. Sie kreiert so wertvolle Stunden. Also, mach's dir gemütlich. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Lass dem Podcast eine Bewertung da, wenn er dir gefällt. Schreib immer gerne, wenn du Fragen, Wünsche, Feedback hast. Los geht's. Bevor es losgeht, Werbung. Ihr Mäuse, puh, war das ein langer und grauer Winter. Ich hoffe, ihr habt auf dem Schirm, euch und euer Baby gut mit Vitamin D zu versorgen. Falls nicht, habe ich dann noch eine Empfehlung für euch. Und zwar Multivit D3 Baby für Babys und Kleinkinder direkt ab dem ersten Lebenstag. Und was an diesem Produkt ganz besonders cool ist, ist, dass es mit einer praktischen Dosierpumpe kommt, zur einfachen und exakten Dosierung. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, deinem Baby Vitamin D zu geben. Ich persönlich frage mich da einfach immer noch, jedes Mal, ist da jetzt überhaupt was in meinem Baby angekommen? Zu viel? Zu wenig? Muss ich nochmal was hinterher schieben? Das ist jetzt kein Problem mehr. Die praktische Dosierpumpe von Multivit D3 Baby ermöglicht eine besonders einfache Handhabung. Ich habe es gerade getestet. Und dann ist natürlich auch noch das Produkt absolut top. Multi achtet auf eine hohe Qualität. Das Vitamin D ist in Multivit D3 Baby in hochreinem Maiskeimöl gelöst und damit palmölfrei, um die Verträglichkeit zu verbessern, aber natürlich auch, um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Vitamin D fördert die gesunde Knochenentwicklung, das Wachstum und unterstützt die normale Funktion des Immunsystems. Ein Fläschchen Multivit D3 Baby versorgt dein Baby für ungefähr 3 Monate, wenn du deinem Baby täglich die empfohlenen 2 Pumpstöße gibst. Multivit D3 Baby bekommst du in den Apotheken, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Also, wenn du nach einer hochwertigen und vor allen Dingen super komfortablen Vitamin-D-Lösung für dein Baby suchst, guck in die Shownotes hinein, da habe ich dir den Weg zu Multi verlinkt.
So, und Werbung Ende.
Hallo liebe Becky, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, es ist wieder Geburtsberichtezeit.
Hallo Sabrina, ja schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich bin schon ganz gespannt. Ich weiß gar nicht so viel über die Geburt deiner Tochter. Lass uns mal reinstarten. Erzähl mal unseren Hörerinnen so ein kleines bisschen, wer du bist. Magst du dich mal vorstellen? Man ist ja immer ganz neugierig. Von wem hört man da die Geschichte?
Ja, hallo zusammen. Genau, ich bin die Becky und ich habe jetzt eine Tochter, die ist ein gutes halbes Jahr alt, sprich, die ist Ende September geboren worden. Ist mein erstes Kind. Ich selbst bin 36 Jahre alt und lebe eben hier in Mülheim. Und ja, meine Geburt war letzten Endes, wie aber wahrscheinlich jede Geburt, anders wie das, was man sich vielleicht vorher vorgestellt hat.
Ich bin gespannt, ja, und das darf ja auch sein und das versuche ich ja auch immer wieder mitzugeben, diese Offenheit dafür, ne, dass du einen Plan B, C, D und so weiter hast.
Genau.
Genau, und dann schauen wir mal, was du draus gemacht hast. Aber was ja maßgeblich auch zur Geburt beiträgt, ist ja oft so die Ausgangslage, die Schwangerschaft, wie die verlaufen ist. Gab es irgendwelche Komplikationen? Wie hast du die Schwangerschaft empfunden? Sollen wir damit mal anfangen, bevor wir in die Geburt selbst reinstarten?
Ja, sehr gerne. Also vorneweg vielleicht auch noch, ich bin eben ja selbst als Yoga-Lehrerin aktiv und das hat natürlich auch so ein bisschen meine Schwangerschaft schon mitgeprägt, weil für mich war dann natürlich auch klar, dass ich auch während der Schwangerschaft weiter Yoga praktizieren möchte.
Ja.
Während der Schwangerschaft war dann gerade so das erste Drittel mit so ein paar, keinen schlimmen, aber kleineren Komplikationen verbunden, weil ich mehrmals Hämatome und eben leichte Blutungen, also Hämatome an der Gebärmutter und leichte Blutungen hatte. Und da war dann halt schon immer wieder so dieses, okay, körperlich zurücknehmen, wo ich dann gemerkt habe, okay, dieses bis dahin eigentlich die Vorstellung, naja, ich unterrichte noch relativ lang, einfach weil es Spaß macht und kann ja auch selber eben relativ lang, ich sag mal, eine recht aktive Asana-Praxis durchführen, war dann da halt schon mal dann nicht möglich. Ich meine, es war halt dann trotzdem atmen, meditieren, sanfte Yoga-Übungen, einfach nur so ein bisschen was wie Dehnen und alles. Und
aber auch eine krasse mentale Herausforderung dann wahrscheinlich in dieser Zeit nochmal besonders, ne?
Genau, und also das hatte ich dann auch gemerkt, dass ich für mich da relativ schnell so als Affirmation, also du arbeitest ja gerne mit Affirmationen, ich kenne es aus dem Yoga-Coaching-Bereich eben als Sankalpa, so ein Satz, den man sich dann auch wirklich bewusst mit einer gewissen Asana-Praxis verbindet, wo ich dann für mich so dieses ich vertraue meinem Körper und ich vertraue meinem Baby. Und das hat mich tatsächlich dann auch so durch die Schwangerschaft getragen.
Schön.
Also gerade auch so durch die Anfangszeit, dann wurde das Ganze körperlich irgendwie ruhiger. So ist ja auch oftmals der Fall, dass dann so das zweite Trimester eigentlich das entspannteste ist, weil man hat sich so ein bisschen dran gewöhnt, ja, an alles, an die Umstellung des Körpers, an so den Gedanken, okay, da kommt dann bald tatsächlich dieses Kind. Und dann war es bei mir aber auch so, dass zum Beginn des letzten Trimesters hatte sich dann schon abgezeichnet, dass meine Maus wahrscheinlich kleiner sein wird als normal. Also so ein sogenanntes SGA-Baby, Small for Gestational Age. Sprich, die war von den Perzentilentwicklungen her dann anfangs eben unter der 10. Perzentile und dann zum Ende hatte man dann schon gesehen, unter der 5. Perzentile vermutlich, so gut man das ja immer mit einem Ultraschall abschätzen kann. Das war dann so 32., 34. Woche. Und da war dann auch ab da eben, dass ich alle anderthalb Wochen und dann zuletzt alle Woche eben schon zum Ultraschall, zum Kontrollieren musste, inwiefern sie noch wächst und inwiefern eben irgendwie sich abzeichnet, dass halt durch die Plazenta die Versorgung womöglich nicht mehr gewährleistet wird. War dann aber soweit auch alles, im Rahmen noch, ne? Also man hatte eben noch so ein bisschen Entwicklung gesehen und war dann erst zum Ende hin, was waren das dann? Drei Wochen vor errechneten Termin, dass man gesehen hatte, okay, der es gibt Anzeichen darauf, dass die Versorgung langsam kritisch werden könnte. Und dann wurde ja auch tatsächlich eben entschieden, dass man halt die Geburt einleitet.
Ah ja, oh, krass. Du warst doch noch bei mir im Frauenkreis vor der Geburt, oder?
Genau.
Bist du schwanger, ne?
Genau.
Ja. Ah ja, da, aber dann muss das ja kurz vor der Geburt gewesen sein.
Ja, das war, glaube ich, Anfang September oder so. Also da war dieses Thema auf jeden Fall schon da.
Ja.
Ich bin auch so tatsächlich eben natürlich halt so während der Schwangerschaft erstmal über den Podcast auf dich gestoßen. Das war auch, glaube ich, so mit, dass...
Und dann leben wir noch im gleichen Ort.
Ja, das war dann einfach so dieses Moment, Ruhrgebiet, wo Ruhrgebiet? wie praktisch.
Lustig.
Ja, genau, nee, ich hatte auch zum Beispiel deinen Schwangerschafts-on-Demand-Yoga-Kurs dann für mich gemacht, neben dem Kurs, den ich halt vor Ort besucht hatte. Das war einfach total schön, da nochmal eine zweite Möglichkeit zu haben. Genau. Ja, und dann war damals aber schon so, an diesem Anfang September mit dem Frauenkreis, war ja auch schon so der Zeitpunkt, wo ich wusste, okay, jede Woche irgendwie zur Kontrolle, wo es dann ja auch hieß, also ich hatte mich für eine Klinikgeburt entschieden, auch schon vorher, vor dem Thema, und war dementsprechend dann aber halt auch jede Woche schon mal im da Kreissaalbereich für die Kontrolle, jedes Mal mit gepackter Tasche, weil es dann immer hieß, mal gucken, ob eventuell behalten wir dich direkt da, wenn man halt auch sehen würde, dass irgendwie dem Kind halt nicht mehr ganz so gut geht, ne?
Was ist das für eine mentale Herausforderung auch wieder, oder?
Ich fand es total verblüffend, weil ich habe da gemerkt, ich bin da tatsächlich in diesem Vertrauen so. Dieses
Schön.
Sich immer wieder einreden und eben auch ne, in Verbindung zu stehen mit dem Körper. So durch, also ich glaube, es muss nicht zwingend durch Yoga sein, ne? Wenn jemand anders da eine andere Form von Bewegung,
Schön
Aktivität,
gesagt,
was auch immer hat, die für einen selbst stimmig ist, dann kann das genauso gut funktionieren. Aber für mich ist Yoga eben der Weg zu meinem Körper. Und deswegen war da wirklich auch so eigentlich relativ viel Ruhe. Also mein Partner
war total schön, dass du das so sagst,
Mein Partner war da deutlich immer mehr, und ist wirklich alles in Ordnung und meinst du, das ist dann okay, sollte man da nicht vorher schon irgendwas machen? Nein, ich glaube, solange da keine Anzeichen sind, dem Kind ist es in meinem Körper immer, dass es dem am besten geht und sowas.
Ja. Also, ja. Oh, großartig, dass wir hier so viel Werbung machen für Yoga, habe ich gestern noch mit einer auch befreundeten Yogalehrerin, die gerade in meinem Schwangerschafts-Yoga-Kurs ist, drüber gesprochen, weil sie mich gefragt hat, hey, wie fühlt sich das für dich an, wenn immer alle erzählen, ja, ich kann meinen Sport nicht mehr machen, Reiten, Volleyball, whatever, und deswegen gehe ich zum Yoga. Wie fühlt sich das an, dass immer alle von Sport reden bei Yoga? Und ich habe gesagt, das ist für mich erstmal fein, weil ich freue mich, wenn Frauen dadurch überhaupt zum Yoga kommen und das kennenlernen, was für Möglichkeiten Yoga hat. Und dann reiche ich so einen kleinen Finger dafür, was Yoga halt vielleicht noch mehr kann, was noch mehr da in dir entstehen kann. als nur dieses körperliche und dieser sportliche Gedanke dahinter. Genau. Jetzt finde ich total schön, dass du das sagst, dass du eben auch darüber so diese Verbindung in deinen Körper spürst und generell dieses in Harmonie mit dir sein und Vertrauen zu haben und auch eben ein Tool zu haben, wenn halt vielleicht mal was von außen kommt, was so ein bisschen stürmischer ist, da trotzdem bei dir sein zu können. Sehr, sehr cool.
Ja.
Mhm. Ich bin ein bisschen abgewichen vom Fach. Aber wir kommen wieder zurück zu deinem Baby und zu der Geburt. Genau. Hast du dich außer mit Yoga nochmal speziell anders auf die Geburt vorbereitet? Oder was hast du so aus dem Yoga-Kontext gemacht, außer jetzt Schwangerschafts-Yoga vor Ort und online?
Also ich habe so halt vor allem für mich dann meine eigene Praxis so ein bisschen eben umgestellt, wie gesagt, so einerseits mit diesem sehr viel mit den Affirmationen arbeiten und das eben auch einfach so während dem Autofahren, ne? Zu merken, okay, so in den Bauch zu spüren und das zu wiederholen, was jetzt ja, sag ich mal, losgelöst von der körperlichen Yoga-Praxis für mich aber eben ganz klar auch Yoga bedeutet, also so diesen Meditationsgedanken mit dabei zu haben. Und ja, ich weiß gar nicht. So natürlich war es dann so, dass man zum Beispiel gemerkt hat, ich hatte einen klassischen Geburtsvorbereitungskurs besucht, wo einem dann irgendwelche Geburtspositionen vorgestellt werden und irgendwelche Atemtechniken und man sich halt denkt so, ja, fühlt sich für mich alles wie zu Hause an, weil ich es halt vom Yoga kennen. Das war einfach sehr schön, ne? Wo ich dann auch mir gedacht habe, okay, ich glaube, wenn ich jetzt einfach nur das erste Mal in meinem Leben in einer tiefen Hocke sitzen würde, im Geburtsvorbereitungskurs und da jetzt anfange, hier plötzlich bewusst zu atmen, wäre ich, glaube ich, nicht in der Lage, das dann bei der Geburt wieder abzurufen.
Ja. Also, das ist so schön, dass man das alles schon im Yoga macht, ne? So cool.
Genau.
Und genau das, es hilft nichts, das einmal irgendwie gesehen, gehört zu haben, erklärt bekommen zu haben, sondern du musst das verinnerlicht haben, weil unter der Geburt ist es nicht präsent. Du kannst dich nicht aktiv irgendwie darauf besinnen, in einem Checkliste nachschlagen, es gab diese und jene Position, die ich dann anwenden könnte oder diese Atemübung, sondern das muss halt in deinem FF sein, dass du es abrufen kannst. Ne?
Genau. Nee, ich meine, natürlich habe ich dann zum Beispiel so Sachen gemacht, wie mir einen Geburtsplan zu schreiben. Da war ich tatsächlich so ein bisschen auf die Nase mitgefallen, sage ich mal. Als wir dann in der Klinik waren, so zur Vorbesprechung von der Geburtsanmeldung, hatte ich dann auch irgendwie so mir meine Fragen aufgeschrieben und schon mal so meinen Geburtsplan. Und dann hatten die nur gemeint so, schön und gut, aber das brauchen sie gar nicht rausholen, weil letzten Endes wird es dann sowieso passieren, keine Sorge. Wir sind da ganz auf ihr Wohl bedacht und alles. Aber da wird dann sowieso keine Zeit sein, sich an irgendeinem Dokument entlang zu hangeln.
Ach man, kacke.
Kann ich ja auch verstehen. Ja. Ich meine, letzten Endes ist es ja auch so, dass dann ich mich für eine PDA entschieden hatte, um da einfach schon mal jetzt dann so Richtung Geburt vorzugreifen und damit sowieso dann halt vieles, also so der Gedanke, in welcher Position würde ich gerne gebären oder so, hat sich damit dann halt erledigt gehabt, ne?
Aber um den Hörern keine Angst zu machen, deine Chancen sind 50-50 mit einem Geburtsplan in die Klinik zu gehen. Es kann jemand total cooles sein, auf den du da triffst, der das richtig annimmt und sich auch noch einen extra fetten Vermerk auf deine Akte macht bei der Anmeldung. Kann aber halt sein, dass du so eine Person triffst oder solche Personen wie bei dir. Das sollte, finde ich, nicht davon abhalten, das mit dem Geburtsplan überhaupt zu machen. Ne? Ich bin so ein bisschen, man kann es natürlich ein bisschen steuern, je nachdem, wie man so in den Wald hineinruft, so schall's raus, ist so, sage ich dazu. Aber ja, ich würde es auf jeden Fall drauf ankommen lassen. Und ich fand auch dieses Geburtsplan machen eine total wertvolle Vorbereitung für einen selbst. Ne? Hast du das auch so empfunden? Du nickst gerade.
Ja, also deswegen, ich würde, glaube ich, auch wieder in der gleichen Klinik entbinden. So, wenn Nummer 2 irgendwann dann so hier ansteht, hoffentlich irgendwann mal. Ich würde mir auch wieder den Geburtsplan schreiben, weil für mich hat das auch extrem viel einfach so, mich nochmal mit dem Thema auseinanderzusetzen und schon mal so ein bisschen mehr in diese Situation hineindenken und einfach so ganz pragmatische Sachen wie, okay, was, wenn ich das und das mir für vor Ort wünsche, muss ich dafür vielleicht irgendwas einpacken oder solche Geschichten halt. Ja. Ne? Also ich würde es auf jeden Fall auch wieder schreiben, nur vielleicht einfach mehr als Dokument für mich.
Und glaub, für den Partner, die Partnerin genau, kann es halt auch nochmal genau, eine richtig das, coole also, kleine einfach, Leitlinie sein.
Ja. Das hat auch einfach halt den Gesprächsflow dafür halt vollgegeben sozusagen. Ja. So, ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, wollen wir da mal zusammen drüber gucken und da vielleicht noch irgendwie das eine oder andere, damit einfach auch der Partner, die Partnerin halt währenddessen auch schon mal so ein bisschen vorbereitet ist, vielleicht ist, wie sie im besten Fall unterstützen kann.
Ja, richtig cool. Jetzt, ich bin schon total gespannt die ganze Zeit. Ist die Geburt von alleine losgegangen oder wurde dann doch irgendwie entschieden, dass eingeleitet werden soll? Oder?
Aha. Also im Endeffekt hat sich die Maus dann doch noch relativ lang gut gehen lassen. Mhm. Und bei der Kontrolle 2 Wochen vor errechneten Termin wurde dann gesagt, okay, so langsam hat man Anzeichen, dass die Versorgung womöglich nicht mal ganz so gut ist. Lassen Sie uns mal gucken. Nach einem Termin für die Geburtseinleitung. Auch da wurde schon gesagt, ne, es ist jetzt nichts, was super eilig sein musste. Also von dem her war da auch, das war, glaube ich, damals irgendwie so ein Freitag oder so für die Kontrolle. Und ich war dann tatsächlich erst, welchen Tag wollen Sie denn? Und das war ein seltsames Gefühl, sich den Tag für die Geburt den Tag für die Geburt war es ja dann auch nicht, aber den Tag für so dieses, okay, jetzt geht's los, gedanklich auszusuchen. Und dann war ich eben eine Woche später donnerstags, hatte ich den Termin und bin dann da halt so mit meiner Tasche und allem Partner sind wir dann halt morgens um 8 da an der Klinik gewesen. So, ich bin jetzt da, ich bekomme jetzt ein Kind. Was aber natürlich nur der Wunschgedanke ist, dass das mit der Geburtseinleitung dann so schnell funktioniert.
Puh, ihr habt eingecheckt, habt ein Zimmer bekommen in eurem Hotelchen.
Ja, das Zimmer war erstmal noch nicht frei. Das war dann schon
Klinik,
so okay.
Alltag.
Genau, genau. Also wir hoffen, dass heute Mittag dann irgendwie was frei wird.
Und man hängt so richtig zwischen den Stühlen.
So ein bisschen, ne? Also ich meine, das Gute ist, mir ging es ja dann noch voll gut. Also es war dann eben mit Geburtseinleitung, dass dann erstmal klar nochmal eben CTG geschrieben wurde und alles geguckt wurde körperlich und man dann ja gesehen hat, okay, so mein Körper ist definitiv noch nicht auf Geburt eingestellt. Und dann wurde erstmal ganz vorsichtig mit so einem Zäpfchen begonnen, ne? Zur Geburtseinleitung. Und
weißt du, was das war?
Es ist mir jetzt wieder entfallen. Warte mal. Was ist das klassische Geburtshormon?
Oxytocin?
Nee, das andere.
Prostaglandin. So.
Genau, Prostaglandin. Ja. Jawohl, das wurde erstmal so als Zäpfchen verabreicht. Oder wie so eine Art Zäpfchen eben. Und das liegt dann, oder man kann sich es auch vorstellen wie so ein Tampon ähnlich oder so. Dann liegt das da tatsächlich auch bis zum nächsten Tag theoretisch. Oh, und gibt dann kontinuierlich Hormon ab. Und dann musste ich da an dem ersten Tag, glaube ich, alle 2 Stunden im Kreißsaal runter zur CTG-Kontrolle, wo aber halt einfach so, passiert erstmal gar nichts.
Nichts geschieht.
Nichts geschieht, so, ne? Ja. Ich frage, und spüren Sie schon was? Nein. Natürlich vor allem ja auch alle Leute außenrum, die mitfiebern und. Nein. Ja.
Kannst du nur Handy ausschalten und in die Ecke werfen.
Ja, ja. Und ich fand es auch so spannend, weil wie gesagt, um mich rum hatte ich das Gefühl, jeder war schon so voll auf, okay, und, ist es dann heute Abend soweit? Und, seid ihr schon? So, nee. Und für mich hat sich das aber auch in dem Moment gar nicht, also klar, ich war gespannt und so, ne? Aber das hat sich für mich nicht schlimm nach Warten angefühlt, sondern es war einfach auch wieder so dieses, okay, ich merke ja, mein Körper ist da jetzt gerade noch nicht so an dem Punkt.
Lustig. Ich mache jetzt hier einfach mein Ding weiter und gucken.
Ich habe dann teilweise so auf dem Bett irgendwann im Zimmer zwischendurch mal ein bisschen Yoga gemacht, einfach um so ein bisschen das Becken zu bewegen und sowas. Ja. War ja auch so der Gedanke, der kann ja nicht schaden.
Ja.
Und das hat sich dann aber eben auch alles so ein bisschen gezogen bei mir.
Ja, wie lange ging das?
Also wie gesagt, Donnerstag war das mit diesem Art Zäpfchen. Dann wurde eben Freitag, Samstag weiter mit Prostaglandin vorbehandelt. Das wurde dann allerdings wie so ein Gel eben appliziert, vaginal. Morgens und dann wurde immer nachmittags nochmal. Und es ist aber halt einfach echt nicht viel passiert. Also ich hatte dann so irgendwann so ganz leicht so eine Senkwehe mal. alle halbe Stunde vielleicht oder so. Und aber auch der Mutter hat nichts gemacht, ne? Ach, und war dann schon eben auch so Samstagabend, also schon nach 3 Tagen halt irgendwie im Krankenhaus. So, ja, also wenn wir jetzt wohlwollend sind, dann ist der vielleicht jetzt schon 1 Zentimeter geöffnet. Aber eigentlich ist er noch...
Oh Mann.
Ja, das war dann irgendwann schon auch so, dass ich mir gedacht habe, so langsam könnte es jetzt dann auch mal losgehen.
Das fühlt sich doch wahrscheinlich total zermürbend an, oder?
Ja,
also erster Tag vielleicht noch ganz lustig und alles cool und entspannt hier.
Ja, ja. Zermürbend, weiß ich nicht, ob es das richtige Wort ist. Es war langweilig irgendwann. Nicht ganz ehrlich. Es war irgendwann auch so dieses, naja, hoffentlich ist halt dann doch mit der kleinen Maus alles in Ordnung. So, ne?
Wurde dann zwischendurch auch immer noch eine Ultraschall gemacht oder CTG geschrieben?
Nee, es wurde tatsächlich eigentlich die ganze Zeit nur ein CTG geschrieben. Und halt immer so morgens und nachmittags dann halt der Muttermund kontrolliert. Genau. Und
hattest du schon Zugang?
Ja, der wurde schon direkt anfangs gelegt, weil er ja abgenommen wurde.
Das stelle ich mir auch nervig vor, dann irgendwie tagelang diesen neuen Zugang umzulaufen. Ja,
also ich bin da Gott sei Dank recht unempfindlich, also auch was so Blutabnehmen und sowas alles angeht.
Ja.
Das sind alles so Sachen, wegen was für mich ja auch das vollkommen fein war, so mit Klinikgeburt, ne? Und dann war es aber so, dass Samstagnacht hatte ich dann plötzlich irgendwie gemerkt, so irgendwas ist anders. Und hatte dann auch gemerkt, so plötzlich ist es feucht im Schritt. Und ich dachte mir jetzt, okay, vielleicht ist jetzt endlich die Fruchtblase geplatzt oder was. Und dann war es aber eine Blutung. Und da bin ich dann erstmal halt irgendwie nachts um 12, 1 Mitternacht rum halt runter wieder in den Kreißsaal, um das so kontrollieren zu lassen, ne?
Ja.
Und dann habe ich die Nacht irgendwie dort so am CTG dauerhaft verbunden, 4 bis 5 Stunden gelegen.
Richtig gut geschlafen wahrscheinlich
ja,
dann.
Ja, super erholt, am nächsten Tag gestartet, genau. Nee, aber da ging es dann wenigstens endlich mal los mit so ein bisschen Wehen. Mit der Blutung wussten die auch nicht so genau, wo das herkommt. Die haben gemeint, es ist schon auf jeden Fall deutlich mehr als jetzt einfach nur so der Abgang des Blutschubs oder so. Aber war dann soweit erstmal auch wieder, dass man gesehen hat, okay, es gibt jetzt keinen Grund einzugreifen, weil stand dann natürlich kurz im Raum mit einer Blutung, okay, womöglich jetzt hier ab in Kreißsaal und Kaiserschnitt oder was. Aber nee, war nur so, dass es halt dann da anfing, unangenehm zu werden. Und ich dann auch so alle 20 Minuten oder sowas so eine Wehe hat und bei mir hatte sich die dann aber auch sehr stark so mit Schmerzen im Becken und im Rücken bemerkbar gemacht. Und so war dann, das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt passiert dann langsam mal was, ne? Und so war dann eben Samstag auf Sonntagnacht, das ist so das Gefühl, war langsam geht's endlich los. Sonntagmorgen kam dann mein Partner halt wieder rein. Wir waren wieder unten zur Kontrolle und dann war eben auch schon, dass man gesehen hat, okay, der Muttermund ist endlich mal bei 3 bis 4 Zentimeter. Dann wurde die Fruchtblase punktiert. Und dann waren aber natürlich, ist ja auch häufig sonst so, wenn man sagt, man hat zu Hause die Wehen, fährt ins Krankenhaus und dann sind die Wehen erstmal wieder weg, war auch da eben dann der Fall, dass man erstmal gesehen hatte, okay, da ist erstmal wieder so ein Rückgang an Aktivität zu bemerken. Gehen Sie erstmal nochmal wieder ruhig aufs Zimmer hoch, machen Sie vielleicht nochmal frisch und so weiter. Und dachte ich dann auch so, okay, nach der Nacht eben auch in allem, gehe ich mal ins Bad, versuche nochmal so ein bisschen so zu duschen oder ähnliches. Wo ich natürlich nicht drüber nachgedacht habe, dass man ansonsten ja auch häufig so ein Bad oder irgendwas nimmt, um den Körper zu animieren und die Wehen auszulösen. Und da hatte ich dann so einen Wehensturm unter der Duschen stehend.
Ach, krass. Durch das warme Wasser dann?
Also vermute ich.
Ja, ja.
Weil dann waren
es
so 1,5 Minuten.
Boah.
Zwischen den Wehen.
Von und jetzt auf gleich.
Dann war dann auch so direkt so, okay, bitte unten sofort Kreißsaal Bescheid geben, dass wir jetzt runterkommen, weil ich mache ansonsten heute gar nicht mehr viel.
Ja.
Und es war dann auch echt irgendwie halt schmerzhaft, weswegen dann auch, als wir dann unten im Kreißsaal waren, ich dann auch halt gesagt, okay, ich möchte die PDA haben.
Ja, konntest du noch runterlaufen?
Ja, ich bin runtergelaufen zwischen der einen und der nächsten Wehe. Ich hab's dann
mit einer Minute Pause dazwischen.
Ja, das war wirklich so dieses okay, ist vorbei, wir müssen jetzt los. Und dann irgendwie schon so mein Partner stand direkt vor, hat den Aufzug schon mal geholt und so weiter. Und dort in der Klinik war das so, dass du so bei dem Kreißsaal zur Tür rein, dann ist aber erst so ein relativ langer Gang, wo es dann so L-förmig um die Ecke geht, bevor du dann an den Tresen kommst, wo halt auch so die Hebammen saßen und sonstiges. Mhm. Ne? Und das war dann schon so, dass ich zwar noch dort auf dem Gang stand, aber schon nicht mehr bis nach vorne gekommen bin. Hallo? Hallo? Die Krankenschwester Noah gefragt und so, ah, okay, ja, wir hören, wir wissen Bescheid. Weil ich danach halt wieder das nächste, ja. Genau, so ging das dann.
Aber du bist noch bis in einen Kreißsaal gekommen.
Ja, ja, ich bin noch in den Kreißsaal gekommen und das war auch echt der Vorteil so mit dieser ganzen Geburtseinleitungsgeschichte. Ich habe die ganzen, die Klinik hat 4 Kreißsäle. Und ich habe alle 4 schon gekannt. Ich habe auch die ganzen Hebammen eigentlich schon gekannt.
Sehr gut.
Und
ja.
sowas. Also ich habe mich hier unten im Kreißsaal nicht wohlgefühlt. So. Es war so ein zweites Zuhause inzwischen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und dementsprechend war dann da, dass Gott sei Dank auch Kreißsaal frei war und alles und wir dann nicht noch irgendwo auf dem Gang oder was auch immer behelfsmäßig, sondern halt im Kreißsaal und dann wurde die PDA gelegt, was ja dann auch immer eine ganze Weile dauert, so ein bisschen. Und dann ging es total schnell, so gefühlt. Also wir waren da dann unten im Kreißsaal, glaube ich, so irgendwie mittags um 11:30 oder so. Und um 3 Uhr war meine Maus auf der Welt.
Oh, schön.
Ja, also... Das
und wie hat das geklappt mit der PDA und der Geburt? Wie hat sich das angefühlt für dich?
Also mit einer der Gründe eben auch für die PDA war, abgesehen davon, dass halt die Schmerzen unangenehm waren, war, dass mein Körper das irgendwie nicht so gut verpackt hat in meinen Kreislauf. Und ich halt währenddessen dann, oder eben auch dann davor, ne, vor der PDA und sowas, Probleme hatte mit relativ viel Erbrechen. So bei den Wehen und das wurde dann dadurch deutlich besser, aber durch die PDA kann man sich halt natürlich einfach nicht mehr so viel bewegen. Das heißt, es war dann halt einfach in Rückenlage auf dem Bett liegend das war dann ganz okay. Ne? Also ich habe dann da wirklich ja auch so, klar merkst du die Wehen, aber hast eben ja nicht mehr wirklich so diese Schmerzen. Durch die PDA war es dann auch so, dass es erstmal wieder so von den Abständen her wieder länger wurde und normaler wurde. Und dann wurde halt weiter natürlich kontrolliert und geguckt, klar wie bei jeder Geburt so, ne, was machen die Herztöne von dem Baby. Und das war dann irgendwann... Also da ging die Zeit dann ratzfatz ja auch vorbei, ne, war ja auch nicht lang. Und dann war dann aber schon irgendwann so, dass man halt gesehen hatte im CTG, okay, ne, so langsam scheint das doch auch ordentlich Stress zu werden fürs Kind. Wo dann gesagt wird, okay, jetzt hier nicht mal die PDA, kann man ja selber immer nachdosieren so ein bisschen.
Und wurde der Knopf weggenommen?
Ja, wurde halt gesagt, jetzt nicht mehr, weil wir müssen jetzt auf jeden Fall übergehen so in die Pressphase. Und dann war auch so dieses, okay, wenn Sie jetzt spüren, dass eine Wehe kommt, dann müssen Sie pressen, weil wir müssen jetzt loslegen. Wenn es jetzt nicht zeitnah passiert, dann gibt es doch den Kaiserschnitt halt. Ne? Und da war ich dann echt happy, dass es gut funktioniert hatte, weil ich hätte jetzt so von mir selber noch nicht unbedingt, wie es ja sonst klassisch beschrieben wird, dass du ansonsten, wenn die Presswehen einsetzt, hast du ja auch selber das Bedürfnis eigentlich mitzuarbeiten. Durch die PDA war das jetzt nicht unbedingt so gegeben, ne? Und war aber dann so, dass da, okay, ja gut, ne, dann machen wir halt mal mit. Und es waren wirklich 3 Presswehen später, war sie dann auf der Welt.
Oh, wow.
Also, wo ich dann auch natürlich nicht weiß, ne, ist es dadurch, dass man halt, oder dass ich weiß nicht, ob das jeder, der mit Yoga zu tun hat, dann so macht, aber während der Schwangerschaft halt viel dann auch wirklich so mit Beckenbodentraining im Sinne von bewusste Entspannung, bewusstes Anspannen einfach dadurch die Pressaktivitäten man halt dann auch ideal mit unterstützen kann. Oder inwiefern es einfach daran lag, dass sie halt recht zierlich war. Also sie hatte dann 51 Zentimeter, das heißt die Länge war relativ normal, aber nur 2600 Gramm.
Ach ja.
Wie gesagt, das waren dann mit 3 Wehen war sie da. Und das war natürlich dann ein sehr schnell irgendwie. Also ich hatte es selber noch gar nicht so ganz gedacht und dann liegt da plötzlich dieses Baby auf dir.
Hammer.
Ne? Ja.
Und wie war das für euch?
Ah, oh, wunderschön. Ja. Natürlich erstmal so irgendwie erleichternd. Ich glaube, das war das erste Gefühl, so ein bisschen. Die Erleichterung, ne? Dann ja auch zu sehen, okay, so dieses Kind bewegt sich und macht Geräusche und das alles dran. Und dann eben, ja, Glück pur, ne? Aber ich glaube, das ist jede Mama, oder nein, auch nicht jede Mama. Es sind ja auch Antigefühle da vollkommen in Ordnung. Genau. Ne?
Ja.
Aber so dieses Jahr, in dem Moment ist dann erstmal alles außenrum total egal.
Ne? Schön. Mhm. Ach, ich tauche direkt ein in diesen Zauber von kurz nach der Geburt, frisch gebackenes Baby.
Ja.
Ach, da will ich das jede Sekunde sofort wieder haben.
Ja, das ist ja wirklich so, ne, dass man in dem Moment erstmal so, dass alles, was dann davor war, so ganz weit weg.
Ja.
Ja. Ja.
Ich habe dich kennengelernt und jetzt auch in dem Gespräch so wahrgenommen als so eine total straighte Persönlichkeit, die weiß, was sie will und total klar ist mit sich selbst. Hattest du das Gefühl, dass so auch die Geburt in der Klinik verlief, dass du das Gefühl hast, dass du immer deine eigenen Entscheidungen triffst und bist du da so fein mit? Weil, ja, ich werte das gar nicht. Lass dir das Wort.
Ja, doch, hatte ich schon. Also, da muss ich sagen, ne, auch ja schon so im Vorfeld mit den Kontrollen und dann so dieses Thema mit Geburtsanleitung und sowas, hatte ich das Gefühl, dass es sehr mir sehr viel eben auch mit die Entscheidung gegeben wurde oder zumindest die Ärzte ihren Job sehr gut gemacht haben, mir das Gefühl zu geben, dass es mit meiner Entscheidung ist. Und dann auch so vor Ort hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass da irgendwie übergriffig agiert wurde oder irgendwas jetzt gegen mein Bauchgefühl oder gegen mein Kopfgefühl ja auch, ne, weil wie du sagst, eine straight Person, ja, ich habe natürlich auch irgendwie häufig mir viele Gedanken gemacht, aber das hat eigentlich echt gut funktioniert. Also da hatte ich Gott sei Dank großes Glück, dann einfach auch, denke ich, im Kreissaal eine erfahrene, gute Hebamme zu haben, ein gutes Team da irgendwie. Ja, so auf der Wochenbettstation, naja, aber das war dann eher so ein bisschen die Tage danach holpriger als die Geburtserfahrung selbst.
Ach man, wie lange wart ihr in der Klinik?
Wir waren dann 2 Nächte, also eben bis zur
Deiner Tochter ging es aber auch gut, alles fein mit Mini-Gewicht, oder?
Sie hatte anfangs halt Probleme, ihre Körpertemperatur zu halten. Das heißt, die erste Nacht
war dann... Ja, die kleinen Würmchen.
Genau, die erste Nacht lag sie dann halt auch im Wärmebett neben mir. Das war auch ein komisches Gefühl. Und das war zum Beispiel eben so eine Sache, wie gesagt, dort auf der Wochenbettstation dann hat man halt gemerkt, die haben halt eigentlich nicht die einzelnen Fälle auf dem Schirm. So. Und da war dann so dieses, ihr Kind hat ein Problem, die Temperatur zu halten, deswegen sollte das möglichst viel dann im Bett zu sein. Also am besten nur rausholen, wenn es schreit und weint, und ansonsten da drin lassen.
Scheiße.
Und dann
beim zweiten Kind würdest du sowas völlig ignorieren.
Genau.
Das ist die Unsicherheit vom ersten Kind. Und beim zweiten würdest du komplett dein eigenes Gefühl wieder
Weil das
walten
war dann
lassen.
Auch, ne? So, da hast du da dieses kleine, hilflose Geschöpf dort liegen.
Und du willst es ja nur ganz bei dir haben, ne?
Genau, ne? Und aber wenn die das dann sagen und du denkst, okay, ich möchte ja auch, dass es ihr gut geht, also hältst du dich dran, auch wenn du dann nachts irgendwie da so liegst und denkst so,
voll.
Diese Scheibe dazwischen
und
und war dann ja auch am nächsten Tag, dass irgendwie halt eine andere Krankenschwester reinkam. So, nee, natürlich. Also klar, es geht nur darum, dass
mal.
Ihr Kind halt nicht einfach so irgendwo da liegen sollte, sondern wenn sie es rausnehmen, dann halt einen direkten Körperkontakt. Aber das macht man ja sowieso. Also ich würde es jetzt ja nicht einfach dann irgendwo am Fußende auf meinem Bett das Baby
liegen.
Also Ne, solche Sachen waren dann halt so irgendwie die 2 Tage. Das war dann auch am nächsten Tag schon besser mit der Temperatur. Da wurde dann das Bett wieder weggenommen, auch mit der Aussage, wir haben ein Kind mit einer geringeren Körpertemperatur, das das Bett mehr braucht.
Ja.
Okay.
Dann war es ja dringend.
Gut.
Aber euer Glück.
Unser Glück und wir waren dann halt da bis zur, was ist es dann, die U1 nach 48 Stunden oder so, ne?
2, ne?
Oder
erste ist ja direkt nach der Geburt und die U2,
Wo wir dann eben schon gesagt haben, okay, die nehmen wir auf jeden Fall noch mit und wurde ja auch gesagt, so wegen dem geringen Geburtsgewicht, wurde halt gesagt, man muss halt auf jeden Fall gucken, dass sie maximal diese 10% zu Beginn verliert, wo dann halt auch wirklich aufs Gramm genau geguckt wurde, weil man dann überlegt hatte, muss man irgendwie zufüttern oder nicht. Und mir wurde dann auch da halt schon direkt noch gesagt, einen Tag nach der Entbindung, okay, schon mal mit Abpumpen anfangen, nicht weil da schon was rauskommt, sondern um halt möglichst schnell den Milchfluss zu stimulieren, Milchbildung. Und
hast du es gemacht?
Ja, also ich hatte dort dann direkt halt neben dem Bett dann so ein paar Mal schon mal angefangen, irgendwie so diese Pumpe anzulegen. Ja. Wie gesagt, kam ja nicht wirklich was, ne? Irgendwie so diese paar Tropfen Kolostrum, was man da auch versucht hatte, ihr irgendwie so auf dem Finger und zu geben. Ja. Wobei sie, ja, da hatte ich echt großes Glück, bis heute ja, das mit dem Stillen von Anfang an, also noch im Kreissaal, dass es direkt geklappt hatte, dass sie irgendwie an die Brust angedockt hatte und ich da auch ein gutes Gefühl dann wieder hatte, ne? Zu wissen, okay, das geht körperlich. Mein Partner war die ganze Zeit, meinst du nicht, wir sollten da wirklich jetzt nicht einfach schon mit Prämilch oder sowas zufüttern? Oh. Muss man nicht so? Nee,
du fährst ja immer.
Das wird schon nicht. Das Gefühl so, die saugt und mein Körper macht das schon.
Ja.
Also, aber gut.
Schön.
Ich meine, ne, die Papas, die haben ja nicht diese Vorbereitungszeit monatelang, da schon mal eine Verbindung zu spüren, ne? Ja. Die stehen da außen und müssen sich darauf verlassen, dass man das als Mama irgendwie hinbekommt.
Und das ist das, wo die sich halt irgendwie am ehesten zu Hause fühlen, in diesem irgendwas machen können, was man halt so von außen macht, irgendwas organisieren und sowas, ne? Ja.
Nö, und dann war es aber
spannend.
Okay, so das Gewicht ging natürlich ein bisschen runter, aber war dann noch halt innerhalb dieser 10% Gewichtsverlust und dementsprechend konnten wir dann da 48 Stunden später mussten auch tatsächlich. So, ja, also sie werden jetzt entlassen. Okay, können wir noch mal kurz hoch und sie stillen? Muss es unbedingt noch sein? Können sie nicht jetzt schon gehen? Wir brauchen die Zimmer. Also das war, wie gesagt,
krass,
das echt so die Wochenbettstation. So.
Super, schön.
Ja. Also, aber gut, war dann schön, zu Hause zu sein.
Ja. Also ich bin unfassbar dankbar, dass du das geteilt hast hier. Ich habe ja auch einige Yoga-Lehrerinnen in der Community und ich finde, gerade da hat man vielleicht manchmal so den Anspruch an sich, hey, ich lebe so super bewusst und gesund und bei mir ist alles fein, mein Körper ist so, alles läuft, ne? Und ich hatte das selbst, diesen Anspruch ja auch so krass an mich und dachte immer so, ja, was ist, wenn es dann jetzt irgendwie unter der Geburt anders läuft? Ist das dann für mich irgendwie wie so ein, wie ist das richtige Wort? Ja, dass ich das nicht richtig gemacht habe oder irgendwas nicht gut genug gemacht habe oder so, ne? Und ich finde es total schön, dass du für dich so entspannt sagen kannst, hey, ich hatte Blutungen, es lief nicht nach Plan, das Kind war irgendwie kleiner, es lief nicht nach Plan. Eigentlich wollte ich keine PDA, aber dann war für mich ganz klar, ich nehme eine PDA. Also, dass man auch so ein bisschen so diesen Anspruch an sich loslassen kann, nicht perfekt zu sein. Und also, was ist dann auch perfekt? Ist perfekt, dass ich die Geburt ohne irgendeine medizinische Unterstützung unbedingt absolvieren muss? Und das klingt für mich so, als wärst du da in allem so total entspannt. Also du hast so eine entspannte Ausstrahlung so zu allem, finde ich irgendwie Hammer.
Ich finde, das ist total verrückt und schön, dass du das sagst, weil ich war da selbst überrascht, weil ich vorher definitiv ein viel stärkerer Kopfmensch war. Und sich das irgendwie innerhalb der Schwangerschaft so geändert hatte. Keine Ahnung, was das mit mir gemacht hat.
Das ist die Magie der Schwangerschaft.
Das war voll verrückt. Also das merke ich ja nach wie vor.
Ja. Wir werden ja einfach noch krass fühlendere Wesen, kommen wieder mehr in unserer Verbindung mit der ursprünglichen Weiblichkeit. Das erlebt ja wirklich diese Transformation ja einfach jede Frau. Was dann am Ende so daraus resultiert, ist unterschiedlich, aber dass man da eine Veränderung erlebt einfach vom Gehirn, ist ja Tatsache. Es gibt ja diesen Begriff Muttertät, ne?
Genau.
Ist das verändert, ja. Naja. Hast du, das ist immer so meine letzte Frage bei den Geburtsberichten, dein Nummer-1-Tipp für eine Frau, die gerade schwanger ist, was du ihr mitgeben wollen würdest, für die Schwangerschaft, für die Geburt, fürs Wochenbett, was auch immer. Gibt es da was bei dir?
Zwei Punkte, ne? Das eine, da wiederhole ich mich, vertraue dir selbst in deinem Körper. Das ist so, so wichtig, glaube ich. Und das andere ist, setz dich mit deinem Beckenboden auseinander.
Also sehr gut.
Das ist einfach eine Sache, die ich so im Nachgang halt merke, ne? Mhm. Kann natürlich bei mir jetzt auch daran liegen, dass, wie gesagt, die Maus halt irgendwie ein bisschen kleiner auf die Welt kam und deswegen natürlich einfach auch die Beanspruchung nicht so stark war für meinen Beckenboden während der Schwangerschaft und dann natürlich ja auch während der Geburt. Aber ich bilde mir schon einfach ein, dass es halt auch daran lag, dass ich mich während der Schwangerschaft einfach schon damit beschäftigt habe und da einfach schon die Verbindung aufgebaut habe, damit man halt danach, wenn es dann um den Aufbau wieder geht, da direkt anknüpfen kann. Weil ich hatte halt echt das Glück, dass ich irgendwie so mit Inkontinenz eigentlich keine Probleme jetzt hatte im Nachgang.
Mega.
Und auch so mit jetzt dann irgendwie wieder anfangen mit Sport und sowas. Und auch so Themen wie Rückenschmerzen. Also ne, natürlich merke ich, wenn ich den viel trage, dass mein Rücken da was tut. Und natürlich habe ich da auch anfangs eine Veränderung gemerkt. Aber das ist ja, da ist der Beckenboden ja auch so ein Stützapparat.
Der gehört dazu. Das ist ein ganz wichtiger, tragender Teil unseres Körpers in diesem Gesamtsystem, ne?
Ja, und da eben wirklich so während der Schwangerschaft geht ja gar nicht darum, so Beckenboden-Trainingsübungen zu machen im Sinne von viel Anspannen, sondern einfach so in die Verbindung schon mal kommen.
Ja, du sprichst mir so aus dem Herzen. Ha, sehr schön. Ja, ich habe immer in meinem 8-Wochen-Yoga-Kurs habe ich immer eine ganze Stunde, die ich dem Beckenboden widme. Und es gibt ja tatsächlich noch diesen, also ich begegne dem immer noch diesem Irrglauben, in der Schwangerschaft darf der Beckenboden nicht trainiert werden, weil der Muskel muss möglichst weich sein für die Geburt und dann wollen wir den schon mal komplett vernachlässigen. Aber gerade wenn das erste Baby geboren wird, dann hat man sich ja als Frau oft noch nie mit dem Beckenboden beschäftigt, weiß gar nicht, wie ist der zu spüren, wo ist der im Körper, wie fühlt er sich an, gar keine Connection. Und ich sag halt auch immer, du möchtest den ja unter der Geburt entspannen können, loslassen können und welche Muskeln kannst du halt nur entspannen, das sind ja nur die Muskeln, die du wahrnehmen und spüren kannst.
Genau.
Und dann weißt du am Ende gar nicht, was du entspannen sollst, weil du gar keine Verbindung zu diesem Muskel hast, ne? Ja. Spricht mir so aus dem Herzen und trifft auch gerade gut. Ich habe nämlich morgen hier meinen Workshop Yoga zur Vorbereitung auf die Geburt, wo es ja ganz, ganz viel um den Beckenboden geht und um das Becken, den Zusammenhang dazwischen. Da habe ich nämlich morgen hier in Mülheim in der Hebammenpraxis gegeben. Da freue ich mich schon voll drauf. Also hittet gerade voll bei mir thematisch.
Das war nicht abgesprochen hier im Vorfeld. Ja. Nicht, dass ihr
irgendwer
denkt.
Gar nichts, ja.
Nee.
Ja. Ich danke dir vielmals fürs Teilen deines Geburtsberichtes. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wunderbare Zeit mit deiner kleinen Maus. Alles, alles Liebe. Alles Gute.
Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir jetzt erstmal auch noch einen schönen Tag.
Dankeschön. Ciao.
Viel Spaß im Workshop. Tschüss.